Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien, der Schwarz-Weiß-True-Crime-Podcast. Und ich habe ja in jeder Folge verschiedene Gäste, die man kennt aus Film, Funk, Fernsehen, Audio. Und apropos Audio, da haben wir heute die viel gebuchteste Sprecherin in diesem Jahr, die ich hier zu Gast habe. Es war nahezu unmöglich, einen Termin zu finden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir es geschafft haben. Henrike Tönnes.
Hi, meine Liebe. Das war jetzt aber ganz arg übertrieben. Ich hätte noch Zeit gehabt, aber wir kannten uns noch nicht so lange. Du bist in einer Phase gekommen, die sehr doll war in meinem Leben.
Nein, ich finde, so verkauft sich das schöner.
Okay, ja gut. Also die, ja natürlich. Und die meistgebuchteste Sprecherin überhaupt? Hi. Nein, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Du bist meine Auszeit.
Magst du True Crime?
Also eigentlich hätte ich mir das niemals ausgesucht, weil ich bin ein ganz, ganz arg zart beseiteter Mensch. Wenn du mir Horrorfilme oder sowas gibst und nur den Plot erzählst oder nur eine Szene, dann kann ich wirklich nicht schlafen. Das Genre Krimi liebe ich. Das habe ich schon in der Uni geliebt. Da habe ich sogar meine Bachelorarbeit zugeschrieben. Alles fein. Solange es fiktiv ist, ist es okay. So, und dann kam True Crime und jetzt habe ich eine beste Freundin. Das ist Pia Rona Sachse. Und Pia Rona Sachse hat einen fantastischen, zusammen mit Denise, einen fantastischen True Crime Podcast. Der heißt Stimmen im Kopf. Und die sind irgendwann live gegangen und hatten Shows und so. Und was macht man denn als gute Freundin, bitteschön? Man supportet das. Ich war auch zu Gast bei Folgen, durfte dann Texte lesen und so. Also es entwickelte sich so, ne? Und dann durfte ich ein True Crime Buch einsprechen von David Sarno und Sascha Lapp. Mittlerweile finde ich es spannend. Ich habe aber auch immer ein bisschen Angst davor. So, was kommt jetzt? Oh mein Gott, kann ich dann schlafen oder nicht?
Ja, hätte ich das geahnt oder gewusst, hätte ich, glaube ich, mich bemüht, einen anderen Fall zu finden. Es wird doch ein wenig grausig und an der Stelle möchte ich auch eine Triggerwarnung rausgeben. Es geht tatsächlich um Gewalt an Frauen, auch sexualisierte Gewalt an Frauen. Mhm. Ich nehme ja eigentlich immer einen Fall aus der Gegend, wo meine Gästinnen herkommen. Und du hast mir gesagt, du kommst aus dem Gebiet oder du hast da gewohnt. Eins von beiden?
Also, ich bin ja im Ruhrpott hier. Ich lebe aktuell in Castrop-Rauxel. Ich bin aber in Bochum geboren und habe da auch ganz lange gelebt und studiert. Also Bochum ist tatsächlich in Anführungsstrichen meine Hood. Und ehrlich gesagt, es ist die direkte Nachbarstadt von Castrop-Rauxel. Und ich glaube, so das Ruhrgebiet versteht sich ja eh als Metropole Ruhr. Wir sind sowieso ein riesengroßer Pott.
Gehen wir einfach mal rein.
Lass uns reingehen. Ich habe mir auch einen Schnaps in den Tee gekippt. Alles gut. Und ich behaupte einfach, ich habe das für den True Crime Podcast getan.
Gut, also ich kenne den Pott tatsächlich nicht besonders gut. Ich war nur einmal in meinem Leben für einen Tag in Düsseldorf, weil ich das ja. Kann man nicht vergleichen. Ich weiß, um Gottes Willen, aber es ist ja nun mal in der Nähe.
Ja gut, in der Nähe des Ruhrpotts, ja.
Es ist nur irgendwie da in der Gegend. Es war auch ein schöner Anlass. Ich hatte nämlich an dem Tag, hatte ich das Vergnügen, die Toten Hosen kennenzulernen.
Ah, wie schön. Also diese Toten Hosen-Geschichte, die reißt das wieder raus, dass du gesagt hast, Düsseldorf ist...
Ich habe alle Toten Hosen nackt gesehen.
Ich habe nichts gesagt. Alles klar. Gut, ja. Düsseldorf ist im Ruhrpott.
Ja. Nur geschäftlich.
Das ist so geil. Sätze, die man so aus dem Zusammenhang... Ich habe die Toten Hosen geschäftlich nackt gesehen. Finde ich wirklich gut.
Oder?
Wer kann das schon in seinen Lebenslauf schreiben?
Ich glaube, viele.
You take the cake.
Ist auch schön, dass du nicht fragst, warum.
Du erzählst mir das später und wir lassen das als Leerstelle.
Ja.
Ich finde es richtig gut. Jetzt erzähl mal die grausige Geschichte. Ich weiß, ich lenke hier ab. Entschuldigung.
Genau. Also es ist ja deswegen ein schwarz-weiß Podcast, weil ich nur Fälle mache bis 1967. Da hat man dann auf der Funkausstellung den ersten Farbfernseher angeschaltet. Deswegen gehen wir jetzt, wir gehen ein Stückchen weiter zurück. Wir gehen ins 19. Jahrhundert und zwar ins Jahr 1878. Bochum, das war trotzdem schon eine größere Stadt für die damaligen Verhältnisse. Drumherum waren natürlich verschiedene kleinere Ortschaften. Da begann jemand, Frauen zu überfallen. Einen bestimmten Typus Frau, meistens Mägde, Dienstmägde. Wir Frauen hatten ja damals nicht so die Möglichkeit, verschiedene Berufe auszuüben. Es war relativ begrenzt und je geringer das Einkommen oder je niedriger der Sozialstatus, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass du entweder als Magd, als Bedienstete oder als Prostituierte arbeiten musstest, wenn du nicht das große Vergnügen hattest, reich zu heiraten.
Ja, schlecht. Ich bin froh, dass sich das mittlerweile ein bisschen geändert hat, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt.
Ja, aber guck mal, wir können hier sitzen ganz frei und kurz aufnehmen.
Wir arbeiten weiterhin dran.
Wir sind in Harpen. Sagt dir das was?
Ja.
Ach was?
Das sagt mir was.
Wo ist das?
Das ist heute ein Stadtteil von Bochum. Und in Bochum-Harpen, das ist ein sehr lebendiges, sehr einkaufsreiches Stadtgebiet.
Okay. Bei der Polizei geht die Meldung ein von einer jungen Frau, dass sie überfallen worden wäre. Ihr hat ein Mann eine Schlinge aus weißem Schweinsleder übergeworfen und versucht, sie also zu strangulieren und auch versucht, sie zu betatschen bzw. tatsächlich zu vergewaltigen. Und da sie sich aber sehr gewehrt hat, geschrien hat, ist er geflohen und ihr gelang dann auch die Flucht und sie hat dann, wie gesagt, diese Meldung gemacht. Sie konnte den Täter beschreiben, um die 30 Jahre, groß, blond und braune Augen. Und sie selbst wird als sehr kräftiges Mädel beschrieben, sehr stabil gebaut, hieß es zu der damaligen Zeit.
Okay.
Das heißt, sie war tatkräftig, sie konnte sich wehren, was sie Gott sei Dank auch getan hat und ist diesem Mann dann also entkommen.
Gut, gut für Sie.
Gut für Sie. Jetzt sind wir am 27. Dezember 1878, gab es den zweiten Überfall auf eine unverehelichte Magd, Lieslette hieß sie. Und auch sie wurde genauso überfallen. Auch sie hat sich gewehrt, ihr gelang auch die Flucht. Sie konnte den Täter auch beschreiben, sie hat es also auch gemeldet. Wie häufig der Fall bei Serientätern explodiert sozusagen die Gewalt oder die Gewalt steigert sich ja oftmals, bis es dann bei solchen Tätern zum ersten Mord kommt. Und zudem kommt es sehr, sehr zeitnah am 27. Dezember, also wir sind jetzt am 30. Dezember, 3 Tage später, überfällt er bereits die nächste Frau, also es ist wahnsinnig kurze Zeitspanne.
Das ist wirklich krass.
Ist sehr, sehr heftig und diesmal gelingt ihm leider Gottes der Mord. Josephine Kost in Grumme bei Bochum. Josephine ist noch ein Kind, die ist 17.
Oh, wow.
Zu den Ermittlungen, die jetzt natürlich beginnen, bei den Überfällen noch nicht ganz so heftig, aber jetzt nach dem ersten Mord wird die Polizei sehr aktiv. Sie setzt eine Belohnung aus von 500 Mark, was zu der damaligen Zeit...
Oh ja.
Ne, sehr, sehr viel Geld ist natürlich, das sind heute umgerechnet um die schätzungsweise 15.000 Euro. Und damals gab es noch die Optographie. Sagt dir das was?
Optographie, ist es das, dass man bestimmte Merkmale von Menschen für kriminell hält? Nee, okay.
Ich weiß, was du meinst, aber nee, das war es nicht.
Hilf mir mal weiter.
Ja, ich habe den auch erst bei einer Fallrecherche, kannte das auch nicht. Optographie war das Verfahren, dass man nach einem Mord so schnell wie möglich, noch am Tatort möglichst, einen Fotografen holte, der eine ganz nahe Aufnahme von dem geöffneten Auge des Opfers, also von der Pupille gemacht hat, weil man davon überzeugt... Dass sich in der Netzhaut...
Dass sich das Bild auf der...
Dass sich das letzte Bild, was man sieht...
Dass sich das Bild hinten da drauf befindet.
Richtig.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Das ist auch so...
Ach, cool. Okay. Mein True-Crime-Lernmoment. Tada, da ist er. Das ist ja geil. Okay.
Was schätzt du, wie lange sich dieses Verfahren bei der Polizei tatsächlich... Ja. Also, ne, richtig bei der Polizei gehalten hat?
Oh boah, also auf jeden Fall bis 1900 und ich würde sagen vielleicht, also weil das dauert ja lange. Warte mal, wir sind jetzt 1800, was hast du gesagt?
78,
also 1910 sicher.
Ja, es war in den 20ern, 1920ern.
Ja, okay.
Man muss aber sagen, ne, es hat ja nie, nicht ein einziges Mal zum Erfolg geführt.
Ja. Also nie. Ja, eben. Komisch. Verstehe ich gar nicht. Wieso denn nicht?
Ich weiß es nicht.
Die waren einfach immer zu spät. Das war immer zu spät.
Ja.
Ja. Und die Fotografen konnten auch alle nichts.
So.
Ne? Muss man auch einfach so sehen.
Ja. Komischerweise oder absurderweise kam dieses Verfahren auf während eines sehr, sehr berühmten Serientäterfalles in England. London, genauer gesagt.
London.
Der berühmteste Serienmörder.
Naja, komm, das wird dann Jack the Ripper sein.
Ganz genau. Da kam das auf. Also kurze Zeit vorher eigentlich.
Okay.
Habe ich dann, wie gesagt, gehalten bis in die 20er Jahre. Und deswegen sage ich absurderweise, weil dieser Fall, über den wir heute sprechen, ist als Bochumer Jack the Ripper in die Geschichte eingegangen.
Interessant.
Das heißt, man hat also einen Fotografen geholt, ne, hat also ein Bild gemacht. Es führte überraschenderweise nicht zum Erfolg.
Ja, wie gesagt, aus den genannten Gründen. Alles stümper.
Ja. Genau. Jetzt sind wir im Januar. Mhm. Ich habe mich jetzt im Laufe meines Lebens mit True Crime, meines beruflichen Lebens mit True Crime, sehr, sehr viel mit Serientätern auseinandergesetzt. Und es ist normal, also ich sag mal normalerweise in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, so, dass sie eigentlich sich eher langsam steigern, vor allen Dingen nach dem ersten Mord. Gibt es eigentlich eher eine langsame Steigerung, das heißt, das ist eigentlich immer so ein gewisser Zeitraum dazwischen bis zur zweiten Tat und bis es dann irgendwann natürlich explodiert zu wöchentlich oder noch höhere Häufung. Hier haben wir aber schon am 13. Januar die nächste Tat.
Okay.
Das heißt, wir reden von einem Täter, der von der ersten Tat an wahnsinnig schnell explodiert ist, was, wie gesagt, sehr, 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 sehr selten ist bei Serienmördern. Hier ist es der Fall, in Wiemelhausen.
Mhm. Wo mein Elternhaus steht.
Ach. Gut, also da begeht er den nächsten Überfall, der auch Gott sei Dank misslingt. Und jetzt haben wir eine längere Pause, also für seine Verhältnisse. Man weiß ja immer nicht, wie das begründet ist. Warum? Das gibt ja auch wirklich sehr Mörder, die jahrelang Pause haben. Da ist dann häufig sowas wie, sind eine Beziehung eingegangen, haben Kinder bekommen. In diesem Fall weiß man das nicht. Wir sind jetzt am 5. Juli 1879.
Wow, okay. Mhm.
Und da begeht er den nächsten Mord an einer Magd. Sie ist 14. Ja, sie wird früh zum Hüten der Kühe auf ein Feld geschickt. Und also um 7:30 Uhr morgens und wenige Minuten danach muss es bereits passiert sein. Er hat sich auch, das klingt immer so harmlos, ne? Er hat sich auch an den Frauen oder an den Kindern vergangen.
Mhm.
Allerdings immer erst nach dem Mord.
Okay.
Also wir reden ja auch von Nekrophilie. Auch sie wird als, ist es ein Zitat, ja, als sehr stabil gebautes Weibsbild bezeichnet.
Der hat einen Typ, ne?
Er hat einen Typ. Es wird auch schnell ein Zusammenhang gesehen mit den Überfällen und mit dem vorangegangenen Mord. Das weiß die Polizei. Und jetzt wird auch begonnen, überörtlich zu berichten. Also das heißt, andere Zeitungen, Paderborn zum Beispiel oder eine andere Orte in Deutschland, berichten jetzt von den Morden. Mhm. Allerdings, wie zu der damaligen Zeit noch sehr, sehr üblich und gängig. Also man vermutet, aus welcher Gruppe sozusagen oder aus welcher Bevölkerungsschicht der Mörder kommen muss.
Mhm. Naja, ganz eindeutig ja aus dem ländlichen Bereich, wenn der Mägde umbringt oder so, dann kann das ja niemand Hochgestelltes sein.
Na? Das ist schon mal das Erste, das ist klar. Aber man sagt ganz, ganz schnell, Gesindel, Vagabunden.
Natürlich, natürlich.
Jeder, der zerlumpte Kleidung trägt, ist jetzt per se verdächtig.
Ja.
Das heißt, Menschen, die obdachlos sind, zum Beispiel Roma und Sinti, stehen unter Generalverdacht. Also Menschen, die halt keinen festen Wohnsitz haben. Das ist immer sozusagen das Erste, wo Leute jetzt verhaftet werden, die verdächtigt werden. Die müssen sich also rechtfertigen, wo waren sie an dem Tag? Was haben sie gemacht? Mit wem haben sie ein Alibi? Und es wird auch in der Presse ganz klar gesagt, dass es sowieso einen Verfall der Sitten gibt. Durch natürlich den Verlust der Religion, den Hang zur Lustbarkeit.
Ja, schon damals.
Mhm.
Ja.
Gerade bei der Jugend.
Ja, unbedingt.
Und es wird begründet mit, es gibt jetzt, ich zitiere, allerhand Schenkwirtschaften und zweifelhafte Tanzlokale.
Oh, es gibt jetzt Spaß.
Mhm.
Verdammt, ja, hätten wir da mal aufgepasst.
Man sagt also, die Arbeiterbevölkerung verwildert diese Verwahrlosung durch Kultur, das sagt man auch explizit, durch Kultur, sorgt also für eine Verrohung der Gesellschaft und deswegen passieren solche Taten.
Ja, natürlich, das liegt auf der Hand.
Wie in so einem Film, wo man denkt, es kann doch nicht wahr sein. Es kann keiner von uns sein, es kann keiner von hier sein, logisch. Es kann niemand sein, der also höher gestellt ist, der also rechtschaffen ist, sonntags in die Kirche geht, das sowieso nicht, ne?
Ja, das schließt sich ja per se aus.
Das heißt, es werden zahlreiche Unschuldige verhaftet und unter Generalverdacht gestellt. Sobald jemand als ungeraten gilt oder als liederlich, wird er also verhaftet. Das führt auch dazu, dass ein Sohn eines lokalen Mühlenbesitzers zum Beispiel steckbrieflich gesucht wird und verfolgt wird und dort auch verhaftet wird. einfach aufgrund seines Lebenswandels, nicht weil er wirklich unter Verdacht stand, aufgrund von Indizien oder gar Beweisen, sondern weil er als ungeraten gilt. Und er war es nicht, ne? Also er hatte damit nichts zu tun. Aber sein Vater, als er davon erfährt, dass sein Sohn also per Steckbrief gesucht wird, erleidet einen Schlaganfall und stirbt.
Wahnsinn.
Solche Folgen kann sowas haben. Bereits am 5. August mordet er erneut. Seine Opfer haben sich wirklich zur Wehr gesetzt. Man konnte das an den Fingernägeln sehen, man konnte das an ihrer Kleidung sehen, dass sie sich wirklich, wirklich gewehrt haben, so gut es ging. Aber anscheinend hatten sie in vielen Fällen keine Chance. Was macht die Polizei? Sie erhöht die Belohnung auf 750 Mark, dann auf 900 Mark. Es werden weitere sogenannte Vagabunden verhaftet. Was man nicht macht, ist sowas Putziges wie den Tatort abriegeln.
Naja, das ging, das wusste man ja damals noch nicht, ne? Dass man das machen muss, oder?
Es gab schon zahlreiche Ansätze, aber ja, so richtig wissen tat man es nicht. Das hat erst Einzug gefunden, auch ab den 20ern, durch den Berliner Kriminalrat Ernst Gennert, der das hier eingeführt hat. Bis dahin hieß es oftmals, schnell mach den Tatort sauber, bevor der Chef kommt.
Der soll die Unordnung nicht sehen, ne?
Ja. Und vor allem Blut wegwischen und so, ja. Nicht, dass dem schlecht wird, dem Chef. Also Spurensicherung war nicht.
Schade.
Ja. Natürlich spricht sich das in der Bevölkerung rum und auch in der Presse im Ruhrgebiet rum. Und man regt sich jetzt langsam, aber sicher darüber auf, wie die Polizei vorgeht. Es erscheint in der Dortmunder Zeitung ein Bericht, wo gesagt wird, ob aber der Mörder gerade ein obdachloser Gesell sein muss, ist doch auch sehr fraglich. Warum sollte derselbe denn nicht auch ein gut situierter Mann sein können? Möge die Polizei deshalb ihr Augenmerk nicht allein auf Leute in zerrissenen Kleidern richten. Schließlich muss nochmals betont werden, dass es unbedingt notwendig ist, einen der tüchtigsten Kriminalpolizisten hierher zu senden. Der Steuerzahler hat das Recht zu verlangen, dass alles aufgeboten wird, um die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen.
Stark.
Ja, und für damalige Verhältnisse war das stark.
Schon doll, ne? Ja.
Da die Überfälle weitergehen, man weiß nicht konkret, wie viele es im Sommer 1879 sind, 4 mindestens. Wobei dabei die Frauen oder die Mädchen entkommen können, Gott sei Dank. Die Dunkelziffer wird aber höher gewesen sein. Er wird es, so oft es ihm möglich war, versucht haben. Das ist sicher. Man holt jetzt, wir sind jetzt bereits im Jahr 1880. Also wir sind jetzt schon,
wow.
Ne, er ist jetzt schon anderthalb Jahre aktiv, der Täter. Man holt jetzt den Kriminalkommissar Leopold von Merscheid-Hüllesem und seinen Assistenten aus Berlin.
Okay.
Also man wirklich die höchste Stelle und man richtet dort auch eine Ermittlungsstelle ein und sie bekommen Gendarmen zugewiesen und arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen und mit dem Landrat.
Großes Besteck, ja. Okay.
Was denkst du, was passiert jetzt, was bringt das?
Das bringt vielleicht zwei Sachen. Auf der einen Seite ein bisschen mehr Struktur in die Ermittlungsarbeit, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen internen Struggle. So, was macht denn da jetzt ein Typ aus Berlin, der uns hier im Ruhrgebiet sagt, was wir zu tun haben? Also vielleicht so zwei verschiedene Entwicklungen. Also, keine Ahnung. Vielleicht wird es aber einfach ein bisschen systematischer in der Suche?
Nö.
Okay, schade. Geht es vielleicht in andere gesellschaftliche Schichten? Also, dass jetzt der große Zampano aus Berlin ist und dann wird er immer so auch in die obere Gesellschaft eingeladen und hört sich da mal um?
Nein.
Auch nicht. Tja, dann fällt mir nichts ein.
Tatsächlich haben sie damit nicht jemanden wie Gennert geholt oder jemanden, der da wirklich dran interessiert war. Dieser Kriminalkommissar entstammt einer alten Adelsfamilie.
Oh.
Ja, hat auch eine sehr interessante Biografie, aber es führt leider zu nichts.
Wie enttäuschend.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile beim vierten Mord, auch wieder eine Magd. Und genau derselbe Ablauf, ne? Eine Magd wird aufs Feld geschickt, um Arbeitern Essen zu bringen, beziehungsweise um Roggen zu binden und wird kurz nachdem sie aufs Feld geschickt wird, ermordet und nach der Tat missbraucht und dann irgendwo abgelegt, diesmal am Rande eines Waldes und dort finden sie dann Arbeiter. Wir sind jetzt bei einer Belohnung von 1000 Mark.
Wahnsinn.
Und wir gehen jetzt in den Oktober. Da erfolgt ein weiterer Angriff auf eine Dienstmagd und diesmal kommen aber zufällig Passanten vorbei, während er die Magd überfällt und können also die Tat vereiteln. Das heißt, wir haben erneute Zeugen, die auch den Mann genauso wieder beschreiben können. Und erneut führt es auf gar, also führt es zu nichts. Wir wissen nur, es ist derselbe Täter. Dem Täter genügt es jetzt aber nicht, Frauen, die er zufällig sozusagen trifft oder denen er auflauert, zu überfallen. Er ändert seinen Modus operandi. Zunächst ändert er die Tatwaffe, also neben dem Riemen oder neben diversen Kleidungsstücken, die er zum Erdrosseln benutzt, nimmt er jetzt ein Messer mit.
Oh, okay.
Er verwendet jetzt beides, Erstechen und Strangulieren. Und den nächsten Mord, wir sind jetzt am 1. November 1880, da hat er es anscheinend aktiv auf eine bestimmte Frau abgesehen, denn er lockt sie in eine Falle. Aktiv.
Okay.
Sie ist Hebamme und wird zu einer angeblich schwierigen Geburt einer Schwangeren gerufen, morgens um 6.30 Uhr von einem Mann. Und sie gehen zusammen los zu dem Haus, wo sich die Schwangere befinden soll. Und auf dem Weg dahin, an einem Wegesrand, ermordet er sie.
Okay, krass.
Ja, also er erdrosselt sie.
Aber woher weiß man in dem Moment, dass es derselbe Täter ist?
Er erdrosselt sie, missbraucht sie auch wieder nach dem Mord und legt sie auch wieder sehr, sehr ähnlich sozusagen wie die anderen Täter ab. Und auch sie wird als, immer derselbe Wortlaut, als sehr stabil gebautes Weibsbild bezeichnet. Mhm. Aber neben dem Erdrosseln schneidet er ihr an einer Hand die Pulsadern durch.
Mhm.
Der Bochumer Oberbürgermeister Bollmann hieß der, der ruft jetzt, also nicht nur, dass man die Bevölkerung warnt aktiv, sondern also man kriegt auch wirklich ein langsames Problem, weil niemand mehr als Dienstmagd arbeiten möchte. Die Dienstherren bekommen keine Mägde mehr.
Verständlich,
genau. Frauen gehen auch nicht mehr alleine aufs Feld ohne männliche Begleitung. Also es herrscht wirklich so eine Art Ausnahmezustand.
Mhm.
So, der Oberbürgermeister ruft also dazu auf, dass die Bevölkerung mithelfen soll, dass er über jeden Hinweis dankbar ist, über jede Spur dankbar ist. Die Belohnung wird jetzt auf sage und schreibe 5.000 Mark erhöht.
Wahnsinn, das ist ein Jahreseinkommen, oder?
Das ist das 5- bis 7-fache eines Jahreseinkommens.
Boah, Wahnsinn.
Selbst die höher gestellten Leute, also wie Politiker oder Adel, sagen, ja, das kann auch unseren weiblichen Angehörigen passieren, täglich. Die sind also auch in Aufruhr und in Angst, zu Recht. Und es macht jetzt sozusagen auch noch nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Österreich die Runde, in der Schweiz, in Luxemburg. Man berichtet überall über diese Fälle. Jetzt müssen wir kurz zu den Gebrüdern Grimm kommen. Ja, auch die hängen damit zusammen. Wusstest du, dass die ein deutsches Wörterbuch verfasst haben?
Das wusste ich tatsächlich, weil ich Komparatistik studiert habe.
Ich wusste es nicht bis zu diesem Fall. Okay, ich finde es wahnsinnig spannend und ich will jetzt unbedingt dieses Wörterbuch lesen. Das ist jetzt auf meiner Bucketlist noch dieses Jahr zu Weihnachten. Unglaublich interessant, wusste ich nicht. Da haben sie wohl den Begriff Lustmord.
Ach, okay. Oh, das ist spannend. Ja, jetzt weiß ich auch, in welchem Zusammenhang ich das erfahren habe, dass es das gibt. Ich habe nämlich mal einen Kurs gemacht an der Uni, der hieß Der Kriminalroman. Und ich glaube, da haben wir genau diese Quelle doch gehabt. Das ist aber schon lange her.
Ja.
Es muss 2004 gewesen sein, deswegen ist es nicht mehr so präsent. Aber ja, Lustmord, ja, den Begriff kenne ich. Ja, spannend.
Genau, und dieser Begriff kam im Zusammenhang mit diesen Morden in Bochum das allererste Mal auf, weil in einer Zeitung, man weiß jetzt nicht, ob der Reporter der entsprechenden Zeitung ihn sich tatsächlich ausgedacht hat, ob die Zeitung ihn erschaffen hat, aber seit diesem Fall, seit der Berichterstattung über diese Morde in Bochum, gibt es den Begriff Lustmord.
Krass. Aufgeschrieben von unseren liebsten Märchenonkeln.
Richtig, aufgeschrieben von Jakob und Wilhelm Grimm, die ihn dergestalt definieren, Mord aus Wollust nach vollbrachter Notzucht, ein erst neuerdings aufgekommenes Wort, das bei alten Bochum ein 5-facher Lustmord verübt worden sei. So schreibt es das Leipziger Tageblatt vom 5. November 1880.
Ach krass. Ja, cool.
So, jetzt kommen wir zum allerersten Mal zu einem möglichen Täter.
Okay.
Wir sind im März 1881, das heißt 3 Jahre, knapp, also 2,5 Jahre nach den ersten Taten. Es ist relativ simpel, ist also nicht durch Ermittlungen oder durch Spuren oder Hinweise, sondern es meldet sich jemand bei der Polizei, der Besenbinder Wilhelm Schiff. Der ist aus Weidmar, kennst du das?
Mhm, natürlich, Bochum-Weidmar.
Ah ja, okay.
In Bochum-Weidmar gibt es das Weidmarer Holz. Das ist ein sehr schöner Wald.
Okay. Weißt du, was da schon alles passiert ist? So denkt man dann immer, ne?
You ruined it for me.
Nein, bestimmt nicht. Bestimmt sind da nur Rehe und also.
Ja, da kann man Rehe streicheln. Ich gehe nur noch Rehe streicheln.
Ja, ich auch. Also er sagt, wir sind jetzt im Übrigen bei einer erneuten Erhöhung der Belohnung. Wir sind bei 10.000 Mark. Das ist das 20-fache eines normalen Einkommens.
Wahnsinn.
Heute sagt man so um 100.000, 150.000 Euro zum Minimum. Mhm. Also der Wilhelm, der sagt, er hat einen der Morde mit angesehen. Er bezichtigt einen Knecht, sagt, er sei es gewesen und er soll also sozusagen Zeuge eines Mordes gewesen sein. Mhm. Jetzt ist das Ungünstige, dass dieser Knecht, der beschuldigt wird von ihm, der ist zum Zeitpunkt des betreffenden Mordes aber in Haft gewesen und scheidet somit als Täter aus.
Okay.
Also was macht man jetzt mit dem Schiff, der gesagt hat, dieser Knecht war's?
Den verhaftet man.
Richtig, den verhaftet man und sagt, okay, dann machst du's. Es führt auch zu einem Gerichtsprozess. Er kommt richtig vor Gericht und sagt, ne, also man sagt, er ist der Täter. Es ist ein bisschen ungünstig, dass das bei mindestens einem der Morde war er selber auch in Haft.
Okay.
Er spricht auch nicht den Beschreibungen. Er ist nämlich 42, er ist rothaarig, sehr, sehr klein, schwächlich und hat graue Augen und gilt als, Entschuldigung, Zitat, versoffen.
Okay.
Man sagt ganz klar, jede dieser Frauen hätte den im Nu überwältigen können. Mhm. Dummerweise spielt das vor Gericht keine Rolle.
Was? Okay. Das ist interessant, weil man unbedingt jemanden haben will, oder was?
Unbedingt jemanden haben will und unbedingt der Bevölkerung sagen will, wir haben den Mörder, es ist doch alles in Ordnung, alles gut und damit ist der Fall gegessen. Ich weiß nicht, warum man da so rangeht, weil es doch klar ist, wenn man den Mörder nicht hat, dass der Echte dann weitermacht, aber gut.
Ja.
Der war nämlich selbst verheiratet, hatte ein Kind und er galt als sehr einfach gestrickt. Er wollte halt unbedingt diese Belohnung haben. Mhm. Deswegen hat er sich bei der Polizei gemeldet. Allerdings ist Schiff vorbestraft.
Schlecht, ja.
Das ist schlecht, vor allen Dingen der Grund, warum er vorbestraft ist, ist sehr schlecht. Versuchte Notzucht, das heißt, damals wurde Vergewaltigung als Notzucht bezeichnet, also versuchte Vergewaltigung an einem 12-jährigen Mädchen.
Ah, okay.
Ein paar Jahre zuvor. Und da wurde er zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt und war auch im Zuchthaus. Und das hat man ihm natürlich dann weiterhin zur Last gelegt, dass wenn er für sowas schon vorbestraft ist, dann muss das in diesem Fall also auch gewesen sein. Mhm. Schiff hat teilweise gestanden, dann hat er es aber wieder widerrufen, dann wieder gestanden, wieder widerrufen. Man hat ihn mit zu den Tatorten genommen und jedes Wort, was er dort gesagt hat, wurde ihm dann als Täterwissen ausgelegt. Und schlussendlich lautet das Urteil, für 3 der Morde wird er für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.
Oh Mann.
Und ihm wird eine Alleinschuld gegeben. Kurz vor der Hinrichtung hat er so stark nochmal betont und so heftig geschrien und versucht, alle zu überzeugen, dass er unschuldig ist, dass sogar der Staatsanwalt die Fassung verloren haben soll und gesagt haben soll, er kann es nicht mehr ändern, er kann nichts mehr machen. Er hat zu ihm gesagt, ich hoffe, wir sehen uns in einer besseren Welt wieder.
Oh, wow. Oh.
Die Geschworenen sollen Gewissensbisse gehabt haben und mehr als berechtigte Zweifel. Aber sie ziehen es durch.
Krass, das ist krass.
Ja. Also am 11. Januar 1882 wird extra ein Scharfrichter aus Berlin geholt und er führt die Hinrichtung mit dem Richtbeil durch.
Wahnsinn.
Mhm. Das Ganze ging bis zum Kaiser, bis zum preußischen Kaiser, das war damals Wilhelm I. Und man hat also mehrere Gnadengesuche eingereicht und auch gesagt, das ist, der war es wahrscheinlich nicht. Aber der Kaiser hat es persönlich abgelehnt, ihn zu begnadigen.
Auch krass.
Er wurde von seinen Beamten im Justizministerium wurde er also überzeugt, dass er auf keinen Fall ihn begnadigen darf und soll und es würde ihn schwächen politisch und er hat ja schon mal Begnadigung ausgesprochen, da wirkt er schwach. Er ist der Kaiser, er muss das jetzt durchziehen und das hat er dann auch gemacht.
Oh Mann.
Gab auch den Grund, weil das Ruhrgebiet wurde sehr schnell industrialisiert und wuchs sehr, sehr schnell. Und das wurde natürlich in Preußen als Bedrohung für die soziale und politische und vor allen Dingen für die moralische Ordnung des Deutschen Reiches gesehen.
Ja, Und einfach mal mit harter Hand obendrauf.
Mhm. Oh Gott. Wobei, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Weil doch klar ist, wenn du sie nicht hast oder wenn Zweifel sind und ein neuer Mord geschieht, dass dann alle erst recht auf...
Ja, das ist so eine kurzfristige, so eine kurzsichtige Denke eigentlich. So, jetzt haben wir mal kurz 5 Minuten Ruhe. Ja, und was ist, wenn morgen das nächste passiert? Tja, Pech. Dann verlieren wir doch unseren Leumund erst recht.
Ja.
Also, das ist so, hä? Ja.
Ich verstehe.
Das ist Wahnsinn.
Weil überraschenderweise passiert im April der nächste Mord.
Ja, das überrascht mich sehr.
Ja.
Aber die Lösung ist ja klar. Der ist ja dann aus der Hölle wieder auferstanden und hat halt weitergemacht.
Nee, man sagt halt, das war dann halt ein anderer Täter.
Ah ja, okay. Trittbrettfahrer.
Mhm. Ja, oder es gibt halt 2 Mörder, ne? Gibt's ja auch.
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich.
Ja. Also es ist ganz klar, damals war es schon klar und auch heute ist es offiziell klar, dass Wilhelm Schiff ein Opfer der Justiz ist. Also dass dort wirklich ein Unschuldiger hingerichtet worden ist.
Mhm.
Am 26. Juli den nächsten Mord. Er bleibt zwar beim selben Modus operandi mit Erdrosseln und mit Messer. Dieses Mal, also er wird aber aggressiver, grausamer. Dieses Mal, Entschuldigung, Triggerwarnung, wer darauf sensibel reagiert, was ich auch durchaus verstehen kann, bitte die nächsten 30 Sekunden skippen. Er schneidet also tatsächlich den ganzen Brustkorb auf.
Ja.
Oh, und das Opfer ist auch noch jünger. Ich sag gar nicht, wie jung. Also es ist ein junges, sehr, sehr junges Mädchen.
Okay.
Wahrscheinlich wurde dieses junge Mädchen auch in eine Falle gelockt. Vermutet man, man weiß es auch nicht sicher.
Mhm.
Und danach erfolgen weitere Überfälle, die allerdings scheitern. Das letzte bekannte Opfer wird am 21. Mai 1882 ermordet. Auch eine Magd, auch kräftig gebaut. Sie hat sich auch gewehrt. Und auch hier gibt es Zeugen, einen sogenannten Herumstreicher, der zunächst als Verdächtiger gilt, aber eigentlich Zeuge ist. Und der aussagen kann, jemand, der groß ist, blond, Schnurrbart und um die 30. Danach hören die Morde auf.
Einfach so?
Einfach so.
Okay.
Die Bevölkerung ist aber natürlich, man weiß es ja nicht, dass sie aufhören, ne? Weiß man erst über die Zeit.
Ja, klar.
Ist nach wie vor in Panik, in Erschütterung, weil wir reden ja davon, dass die Taten alle am helllichten Tag begangen worden sind. Also da.
Ja, und in so vielen unterschiedlichen Gegenden, ne? Es ist ja breit gestreut, ja.
Teilweise waren die Frauen auf dem Weg zur Kirche, gab es auch Überfälle, ne? Das war besonders erschütternd. Ja, das.
Naja.
Richtig, ja. Dann, dass die Morde, dass das wirklich ausschließlich unbescholtene, unschuldige Frauen und Mädchen waren und nicht wie man halt denkt, ne, im Rotlichtmilieu.
Ja,
dass
die liederlichen Dirnen.
Ja. Genau. Also nach wie vor ist es so, dass das Frauen nicht alleine rausgehen und dass also wie gesagt auch keine Mägde zur Verfügung stehen und so. Es gibt in Teilen der Bevölkerung, und zwar bei älteren Bochumern, gibt es sozusagen das Wissen, wer der eigentliche Täter ist.
Interessant.
Es gibt einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1929, wo einige Einwohner von Bochum sich äußern und sagen, erstens, Schiffs war es nicht. Logisch, der war unschuldig, das wussten wir auch damals. Mhm. Es war ein Mann aus altem Bochum, den alle in Verdacht hatten, die ihn kannten.
Okay.
Der in dem Jahr, in dem der letzte Mord begangen worden war, nach Südamerika gezogen ist.
Ach, Quatsch. Das ist ja krass.
Er soll Peters geheißen haben.
Okay.
Und jetzt fehlen mir leider die Mittel aktuell noch. Ich versuch's aber noch.
Ob das da weiterging? Oh, das ist ja spannend.
Muss ja.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann einmal über einen großen Teich hopst und dann ist er geläutert und macht nichts mehr, ist ja sehr gering.
Wenn der Serientäter merkt mit dem ersten Mord, er kommt damit durch, er wird nicht verhaftet, nicht gefasst, ihm passiert nichts, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weitermacht, bei 99,9%.
Wahnsinn. Oh, das wäre spannend. Aber da, okay, das ist natürlich super aufwendig, das zu recherchieren, ne?
Ich werde mich aber definitiv damit beschäftigen.
Oh mein Gott. Ich möchte dann bitte dabei sein. Ich möchte diese Auflösung bitte, bitte mitmachen.
Auf jeden Fall. Wir machen ein Follow-up, wenn ich, sobald ich irgendwas dazu rausfinde, du bist die Erste, die ich
abonniere,
und dann machen wir ein kurzes Follow-up. Auf jeden Fall.
Ja, klar.
Das ist ja, gibt ja immer irgendeinen Auslöser, warum das abreißt, ne? Also entweder verstirbt der Täter oder er kommt ins Gefängnis, in die Psychiatrie. Oder er zieht um. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Es ist nicht bekannt, kein einziger Fall bekannt von einem erfolgreichen, sage ich mal, Serientäter, der ohne diese Gründe aufhört.
Ja, gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht.
Krass.
Ich frage mich nur, wenn es diesen Verdacht gab, wenn dieser Verdacht im Raum stand, wieso ist dem nicht nachgegangen worden? Oder ist ihm nachgegangen worden und man konnte es ihm nicht beweisen? Ich konnte es leider nicht herausfinden.
Na, sowas muss ja auch vertuscht werden. Also das Ding ist, da muss ja dann irgendwie jemand an einer Stelle gesessen haben, der es richtig verbockt hat. Und das wird dann natürlich ganz sicher unter den Teppich gekehrt. Also selbst wenn dann diese Gruppe Bochumer BürgerInnen da hingegangen ist zu vielleicht einem Polizisten auf eine kleinere Wache da in diesem Stadtteil und das gesagt hat und sich da jemand einfach nur zu wichtig genommen hat oder irgendwie eine eigene Theorie, also irgendein fragiles Ego von einem Polizisten erwischt hat, der aus irgendeinem Grund das verbockt hat, dann wird's hinterher natürlich ganz, 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 ganz doll unter den Teppich gekehrt. Ich nehme mal an, das ist ja auch so, die stehen ja dann auch unter einem wahnsinnigen Druck, auch seitens ihrer Vorgesetzten, die wiederum viel Druck haben, wenn das dann bis ganz oben geht. Ich glaube, da wäre man dann auch als kleiner Beamter ganz, ganz, ganz vorsichtig, irgendwas Falsches zu äußern, denn das ist ja dann potenziell auch karriereschädigend, einkommensschädigend und so weiter. Wenn man jetzt als Polizist hingeht und dann sowas reingibt, egal ob der Bürgermeister sagt, jeder Hinweis und so weiter. Ich glaube, auch gerade zu der Zeit, bevor du dir da einen Zacken aus der Krone gebrochen hast, ja, und irgendwas Falsches gesagt hast, war es dir lieber ruhig. Und das kann dann in dem Moment die fatale Fehlentscheidung gewesen sein. So würde ich es interpretieren.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass du das jetzt so interpretierst, weil im Zuge der Recherchen zu diesem Fall kam ich auf einen Artikel aus der Taz vom 29.11.1991. Ist jetzt nicht unsere Zeit. Aber der wurde mir angezeigt im Zuge dieser Bochumer Lustmorde.
Okay.
Es muss einen Fall gegeben haben, einen Massenvergewaltiger, in Bochum, wir reden von über 40 Fällen, wo wohl relativ klar war, wer der Täter ist, nämlich der Sohn eines hohen Polizeibeamten, der nach wie vor auf freiem Fuß ist, dem es auch gut geht, der sein Leben genießt. Wo die Polizei, dieser Polizeibeamte und auch mehrere Politiker und auch mehrere Polizeibeamte alles getan haben, um diesen Täter zu schützen. Es muss ein Skandal gewesen sein. Wir reden von Anfang der 80er Jahre. Diese Sexualverbrechen bleiben bis heute wohl unaufgeklärt, der Täter unbeschädigt. Und es muss ein Riesending gewesen sein in Bochum und Umgebung.
Spannend.
Weil das jemand unter den Teppich gekehrt hat. Dazu muss ich auch nochmal recherchieren, auch wenn das jetzt nicht unsere Zeit ist, aber das nur so am Rande, das wurde mir angezeigt, das fand ich auch im Zuge dessen, worüber wir gerade geredet haben, mit unter den Teppich kehren oder eigentlich wissen, wer es war und es passiert nichts.
Ja, ja, und das Ding ist ja, also ich meine, es ist ja auch irgendwie eine typische Reaktion, ne, so, und auch, oder gegebenenfalls jemand, der in irgendeiner Form in einer persönlichen Beziehung stand, und lieber die Augen verschlossen hat und gesagt hat, nein, sehe ich nicht. Wenn ich mich hinter meinen Händen verstecke, ist es gar nicht da. Dass man halt so sagt, ja, okay. Und an der Stelle hört's dann auf. Mhm. Weil die Betroffenheit und auch, ich meine, auch zu der Zeit, man über seine Emotionen sprechen und so, das hatten wir ja nicht, ne? Also das hatten wir ja gar nicht. Das heißt, wenn mich etwas betroffen macht oder wenn ich eine Scham empfinde, wo auch immer die herkommt, das kommt gar nicht vor. Und dann tut man alles, um die zu deckeln und zu, also von daher ja krass. Krass, krass. Und dann ist noch ein Unschuldiger, weißt du so, dann machst du nichts und dann kommt noch dieser Mord dazu, beziehungsweise das ist ja, naja, also.
Doch, ist Justizmord.
Der Justizmord, naja, genau, also dieser Justizirrtum, der bedauerliche. Und dann schämst du dich noch mehr und dann gehst du erst recht nicht mehr dahin. Spannend, super spannend.
Das war die Mordserie des sogenannten Jack, der Aufschlitzer. Beziehungsweise haben wir das später auch genannt, den Spuk von Alten Bochum.
Okay.
Weil dieser mögliche Täter, der mutmaßliche Täter, Peters, der hatte in Alten Bochum einen Hof, der dann verlassen war, leer stand, nachdem er nach Brasilien ausgewandert ist. Mhm. Und die Bevölkerung sagte, dort spukt es.
Ja.
Weil er halt der Täter war. Und in der Nähe seines Hofes wurde auch eines der Mordopfer abgelegt, also gefunden. Man sagte also lange Zeit, bis das dann verkauft wurde oder abgerissen wurde, glaube ich, sagte man, dort spukt es und das ist der, sind die Opfer, die umgehen und nach dem Mörder suchen.
Ja, spannend. Ja. Cool. Also ich meine, cool, das ist natürlich jetzt so. Aber dieser Fall ist wieder einer, wo ich sage, ja genau. Und deswegen ist das mit dem True Crime, so grausig es ist, für mich doch irgendwie immer spannend. Weil genau diese Fakten drumherum, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Und ich würde mich am liebsten jetzt mit dir hinsetzen, Rechner anschmeißen, kann eine Kaffee kochen.
Ne?
Und ja. Eine Pizza bestellen und dann einfach so durchrecherchieren und einfach irgendwie Nächte um die Ohren schlagen.
Ich recherchiere tatsächlich, ich recherchiere auch wirklich wahnsinnig gerne. Man kommt dann in so ein Rabbit Hole, man muss dann irgendwann, muss man aufhören. Ich kann ja wöchentlich zu was anderem recherchieren, dank meines Berufes, insofern. Nee, mich hat das aber auch fasziniert mit diesen nerdigen Funfacten drumherum. Also Funfacts.
Ja. Ja, aber das liebe ich. Und ich glaube, also ich habe ja gesagt, wenn es fiktiv ist und dadurch, dass es so lange her ist, ist es ja letzten Endes wieder wie eine Fiktion, weil es gar nicht so, aber also auf die True Crime Fälle von heute zu gucken, von vorgestern, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? So, weil es ja dann doch irgendwie so, es ist ja nicht eine fantastische Geschichte oder so, aber es hat eben dieses Element von, ja, es ist ja ganz weit weg, das ist ja schon vorbei. So, dann kann ich es doch irgendwie aushalten, merke ich. Siehst du?
Guck. Deswegen habe ich ja auch eher so ein, so ein Geschichtsnerd, eher so ein History-Podcast sozusagen als eben letzte Woche. Das wäre mir auch zu nah dran, gebe ich zu.
Ja. Krass.
Zu deiner Person noch, wo kann man dich denn aktuell hören, deine fantastische Stimme? Erzähl mal.
Hörbücher immer wieder neu. Also wenn es um Thriller geht, kann man mich bei Thrillern hören, bei Fantasybüchern, Krimis. Ich habe jetzt gerade eine Krimireihe, da haben wir Band 20 aufgenommen mittlerweile. Das ist ein Cozy Crime, also was ganz Schönes, aber auch in den 20ern, deswegen komme ich so, also noch nicht ganz in den 20ern. Wir sind noch im New York, wie es im Entstehen ist. Wir haben, glaube ich, 1906 oder so angefangen. Jetzt sind wir, genau, die heißt Molly Murphy und die spielt dann so in den Häusern der Astors und der Vanderbilts, aber sie ist eigentlich Irin, die dahin auswandern musste und so. Also ganz toll und sie ist also aus Versehen Detektivin geworden. Ganz schön, sowas. Bei den drei Fragezeichen, wenn man Lust auf Hörspiel hat, ja, immer mal wieder. Ich bin ja so doll gebucht, Johann.
Ja, überbucht quasi eigentlich schon. Ich verlinke gerne ein paar Beispiele in den Shownotes. Alle werde ich nicht schaffen, das sprengt ja den Rahmen.
Ne? Ja, klar.
Auf dass wir über viele vergangene Fälle berichten können und so ganz, ganz wenig wie möglich neue Fälle dazukommen.
Das unterschreibe ich.
Gut, ich schicke dir was,
gut,
du
das
unterschreibst.
Macht's gut. Sehr gut.
Bis dann, ciao.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mautzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.